Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss vorab sagen, ich bin weder Staatsrechtler noch Verfassungsjurist und werde daher eine deutlich anders akzentuierte Stellungnahme abgeben als die, die wir gerade gehört haben, nämlich eine eher, die in die politische Richtung geht, denn ich vertrete das Feld, das unter Umständen bestimmte juristische Regelungen dann in der Praxis auch ausbaden muss. Vorab wollte ich ganz kurz noch mal erwähnen im Hinblick darauf, dass die Tendenz meiner Stellungnahme dahin geht, die Kompetenzen des Bundes nicht zu schwächen, sondern zu stärken, muss ich natürlich vorab sagen, dass jeder Mensch, der sich in der Kultur und Kulturpolitik auskennt, die unglaublichen Verdienste der Länder und Kommunen kennt. 90% der öffentlichen Kulturförderung finden durch die Länder und die Kommunen statt. Der Bund hat hier einen zwar wichtigen, aber doch relativ kleinen Anteil, nur von 10%. Der Bund hat andere Aufgaben als die der Kulturförderung, obwohl die natürlich nicht unwichtig ist, nämlich die der Rahmengesetzgebung, der Strukturen. Ich will jetzt ganz kurz die verschiedenen Punkte durchgehen. Artikel 22 Hauptstadt ist aus meiner Sicht völlig unproblematisch. Es gab schon zu Bonner Zeiten eine deutliche Bundesförderung der damaligen Bundeshauptstadt. Die muss sein. Wie die dann im Einzelnen durchgeführt wird, ist dann, wie ja im Moment auch geschehen, durch einen Hauptstadtkulturvertrag zu regeln. Der zweite Punkt, Verhinderung der Abwanderung deutscher Kulturgüter, Artikel 75, ist aus meiner Sicht auch völlig unproblematisch. Selbst in dem Eckpunktepapier, das seinerzeit zwar nicht verabschiedet, aber zwischen Bund und Ländern verhandelt worden ist, war dies ein absolut unstrittiger Punkt. Ein Problem könnte hier höchstens auftauchen dadurch, dass die Kulturstiftung der Länder durch diese Veränderung eine Rechtsgrundlage verliert. Denn eine zentrale Aufgabe der Kulturstiftung der Länder ist genau dies, nämlich zu verhindern, dass deutsches Kulturgut ins Ausland abwandert. Und wie Sie wissen, hat sich der Bund vor einiger Zeit aufgrund eben des Nicht-Zustandekommens der Fusion der beiden großen Stiftungen aus der Kulturstiftung der Länder finanziell zurückgezogen. Zwei schwierige Punkte sind allerdings die Artikel 23.6 und 104b. Auch hier nur andeutungsweise und in aller Kürze. Wir sehen durchaus hier eine große Schwierigkeit, wenn anders als in anderen Politikfeldern, bei denen die Länder ganz klare Kompetenzen haben, dort der Bund das Verhandlungsmandat hat, dies im Bereich Kultur nicht mehr stattfinden soll. Das sind die drei einzigen Ausnahmen. Die EU hat in der Regel mit Rahmengesetzgebungsfragen zu tun, also eindeutig Fragen der Bundeskompetenz. Insofern wird in der Regel auch der Vertreter des Bundes hier die Federführung haben, natürlich immer in Kooperation mit den Ländern. Wir haben einmal die Tagesordnungspunkte der Kulturminister in den letzten Jahren überprüft. Es gibt zwar wenige, aber immer wieder auch Fragen der Kulturförderung, also Dinge, die in die Zuständigkeit der Länder gehören, sodass wir gemischte Tagesordnungen haben. Man muss sich das dann vorstellen, dass es dann während derselben Sitzung zu einem fliegenden Wechsel zwischen dem Bundes- und dem Landesvertreter kommt, was durchaus zu Irritationen sicherlich führen wird. Schwierig wird es auch aufgrund der durchaus zur Verhandlung anstehenden sogenannten Paketlösungen, dass also in demselben Problembereich Dinge verhandelt werden, die sowohl in Bundes- als auch in Länderkompetenz waren und wie hier ein Abstimmungsverfahren stattfinden soll. Und dies angesichts der Geschwindigkeit, die im Moment die EU vorliegt, die uns auch bei Anhörungsverfahren in größte Probleme bringt, weil die Fristen immer kürzer werden, zu denen man Stellung nehmen muss. Das ist mir auch aufgrund der bisherigen Erfahrung, wie Länder ihre Koordinierung hinkriegen, gerade im kulturpolitischen Bereich, völlig unverständlich. Insofern glaube ich, dass dies eine Schwächung ist. Und dies, wenn man zudem noch berücksichtigt, dass es ja nicht bloß um formelle Sitzungen geht, sondern rund um die Sitzungen auch informelle Runden stattfinden, zu denen in der Regel auch nur ein Vertreter pro Nationalstaat stattfindet. Also ganz pragmatisch stellen Sie sich vor, vieles beruht ja auch darauf, selbst in diesen formalen Runden auf der Ebene der EU, dass man sich kennt, dass man Vertrauen zueinander fasst. In früheren Zeiten hat Herr Zehetmeier 10 Jahre lang Deutschland vertreten. Die Länder werden dies wohl nicht mehr in Zukunft so einfach quasi delegieren an einen Ländervertreter. Und der Nachfolger von Herrn Zehetmeier hatte auch schon mal in einem mündlichen Gespräch ein Rotationsmodell vorgeschlagen, sodass also nicht bloß der fliegende Wechsel in jeder Sitzung stattfindet, sondern auch noch alle sechs Monate ein neues Gesicht auf Länderebene. Und wie hier Vertrauen und Kontinuität entstehen soll, ist mir völlig unerklärlich. Also hier wird keine Entflechtung stattfinden. stattfinden, sondern es wird eine zusätzliche Verflechtung stattfinden von einer Europataglichkeit, die dadurch hergestellt wird oder verbessert wird, kann überhaupt nicht die Rede sein. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie die Interessensvertretung an dieser Stelle effektiver sein soll. Das letzte Problem sehen wir in Artikel 104b. Das sehen wir einigermaßen dramatisch. Zum einen sehen wir als Problem den Verweis in der Begründung auf das Eckpunktepapier. Dieses Eckpunktepapier hat eigentlich überhaupt keinen juristischen Status. Sie wissen, dass damals Frau Weiß sich geweigert hat, das zu unterschreiben. Es haben viele sachverständige Leute, die ja auch zum Teil hier im Raum sind, daran mitgearbeitet. Aber es ist kein Konsens zustande gekommen. Und dies zuzuziehen für die Begründung einer Grundgesetzänderung sehe ich auch als Nichtjurist ein wenig fraglich. Das Problem ist, dass zwar sichergestellt wird, dass bestimmte Dinge, die ja dort auch geregelt sind, weiter in der Zuständigkeit des Bundes bleiben. Problematisch sind die strittigen Fragen. Hier wird zwar einerseits gesagt, auch in der Gesetzesbegründung, dass hier ein gewisser Bestandsschutz gegeben sein soll. Allerdings ist der Wortlaut des neuen Artikels nicht so, dass dieser Bestandsschutz gegeben werden kann, sondern es wird eindeutig gesagt, dass die Bundesförderung an dieser Stelle nicht mehr rechtens sein wird. Es wird in Zukunft dann noch Geld geben können aus Bundessicht, wenn eine Fülle von hochkomplizierten Auswahlkriterien, regionale Paritäten, spartenspezifische Paritäten eingehalten sind, ein bürokratischer Wust, der überhaupt nichts mit Künstlerförderung, die ja auch etwas mit Qualität zu tun haben soll, zu tun hat, sondern selbst dann, wenn all diese hochkomplizierten Kriterien, die in diesem Eckpunktepapier eingehalten werden, erfüllt sind, kann auch der Bund immer noch nicht sicher sein, dass dann die Förderung endlich stattfinden kann. Denn es ist zwar bislang noch ungeklärt, wie hoch die Anzahl der Länder sein muss, die ein Veto einlegen. Auf alle Fälle ist ein Veto auch hier vorprogrammiert. Das heißt also, es könnte unter Umständen, unter erschwerten Bedingungen noch Bundesgeld fließen, aber dies unter Bedingungen, dass heute Morgen wurde davon gesprochen, wer die Musik bestellt, soll sie bezahlen. Hier ist dann davon die Rede, wer die Musik bezahlt, hat keine Möglichkeit mehr, auf die Bestellung der Inhalte Einfluss zu nehmen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine politische Instanz sich darauf einlässt. Es wurde außerdem ganz deutlich, vor allen Dingen bei einer Parlamentarierrunde, die wir vorgestern durchgeführt haben, auch zu diesem Thema, dass unter Umständen die Rechtsgrundlage überhaupt für eine Bundeskulturpolitik durch diese Veränderung der Förderung, der Förderzuständigkeit auf Bundesebene infrage gestellt wird. Wolfgang Thierse, er ist ja hier im Raum, hat, nachdem er sich diese Argumentationen angehört hat, gesagt, dann müsste man eigentlich den Antrag stellen, er hat sogar noch etwas verbindlicher formuliert, dass der Ausschuss für Kultur und Medien mangels einer Rechtsgrundlage dann aufgelöst werden müsste. Das ist eine dramatische Folge. Auch ein Bundesbeauftragter für Kultur und Medien hätte streng genommen nach meiner Lektüre dieses veränderten Artikels eigentlich keine Rechtsgrundlage mehr. Mein Fazit, weder gibt es eine verbesserte Europataglichkeit, noch gibt es eine Entflechtung, sondern gerade auf europäischer Ebene eine Verflechtung. Und hier, was diese gemeinsame Finanzierung betrifft, wird dort, wo es vernünftige synergetische Effekte bisher gegeben hat, etwas getrennt, was eigentlich bislang auch erfahrungsgemäß gut zusammengepasst hat. Von daher empfehle ich nachdrücklich, insbesondere diese zwei letzten genannten Artikel in dieser Form nicht zu verändern. Vielen Dank.